30. Januar 1933. Tag der Machtergreifung. Fackelzug vor der Berliner Reichskanzlei.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierende SA, auf die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht der Reichstagspräsident und Minister Göring, bei ihm steht Minister Freck. Ein dauernder Jubel dringt herauf, keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen, eine ernste Arbeitsstimmung, die auf seinem Gesicht liegt. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren. Arbeiter, der Stern und der Faust, alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813, als es hieß, der König rief und alle kamen. Und so finden sich alle wieder zusammen. Herr von Lichtberg,
Sie denken wohl an das Bild. Sie denken an das damals in Breslau, als der Professor Steffen in der akademischen Jugend aufrief. Da haben Sie recht, so habe ich mir das immer vorgestellt.
So muss es einmal gewesen sein. Und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben.
Am 30. Januar 1933 hatte der greise Reichspräsident von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die Märzwahlen bringen den Nationalsozialisten zwar zunächst nur 44% der Stimmen und der Regierung Hitler nur eine knappe Mehrheit ein. Durch im Handumdrehen erwirkte Notverordnungen, Verbote, Gesetze und Verfassungsänderungen gelingt den neuen Machthabern jedoch die schrittweise Aufhebung aller demokratisch verbrieften Rechte und Freiheiten zugunsten eines totalitären Einheitsstaats. Hitler am 1. Mai 1933 im Berliner Sportpalast.
Sie will nicht unser Recht zum Leben anerkennen, mein deutsches Volk. Wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir umso mehr zu einer Einheit werden. Und auf das einmal die Stunde kommt, da wir vor ihn hintreten können und ihn bitten dürfen, Herr, du siehst, wir haben uns geändert. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Kleinmütigkeit und Kleingläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir nur Segne unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland.
Sturm, Sturm. von Turm zu Turm. Das Funken zu sprühen beginnen, Judas erscheint, das Reich zu gewinnen. Läutet das Blut, die Seile sich röten, rings lauter brennen und martern und töten. Läutet Sturm, dass die Erde sich bäumt, unter dem Donner der rettenden Rache.
Unter dem Donner der rettenden Rache.
Wehe dem Volk, das heute noch träumt.
Am 10. Mai 1933 brennen in zahlreichen Universitätsstädten die Scheiterhaufen des narzisstischen Autodafés. Letztes Warnzeichen für hunderte deutscher Schriftsteller, Künstler, Politiker, Wissenschaftler, Publizisten, Deutschland zu verlassen.
Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Kautsky. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Oschewski. Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges, für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque.
Erde schafft das Neue, Erde nimmt das Alte. Deutsche heilige Erde, uns allein erhalte. Sie hat uns geboren, ihr gehören wir. Treue, ewige Treue, kündet das Banier. Wir Jungen schreiten gläubig der Sonne zugewandt. Wir sind ein heilger Frühling ins deutsche Land.
Bertolt Brecht, 1933. O Deutschland, bleiche Mutter, wie sitzest du besudelt unter den Völkern? Unter den Befleckten fällst du auf. Von deinen Söhnen der Ärmste liegt erschlagen. Als sein Hunger groß war, haben deine anderen Söhne die Hand gegen ihn erhoben. Das ist ruchbar geworden. Mit ihren so erhobenen Händen erhoben gegen ihren Bruder gehen sie jetzt frech vor dir herum und lachen in dein Gesicht. Das weiß man. In deinem Hause wird laut gebrüllt, was Lüge ist, aber die Wahrheit muss schweigen. Ist es so? Warum preisen dich ringsum die Unterdrücker, aber die Unterdrückten beschuldigen dich? Die Ausgebeuteten zeigen mit Fingern auf dich, aber die Ausbeuter loben das System, das in deinem Hause ersonnen wurde. Und dabei sehen dich alle den Zipfel deines Rockes verbergen, der blutig ist vom Blut deines besten Sohnes. Hörend die Reden, die aus deinem Hause dringen, lacht man. Aber wer dich sieht, der greift nach dem Messer, wie beim Anblick einer Räuberin. O Deutschland,
bleiche Mutter. Wie haben deine Söhne dich zugerichtet, dass du unter den Völkern sitzest, ein Gespött oder eine Furcht?
Vorwärts, vorwärts, mitten die hellen Fanfaren, vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren, Deutschland, du wirst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen. Vorwärts, vorwärts, schmetten die hellen Fanfaren, vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren, ist das Ziel auch noch so hoch, Jugend zwingt es doch.
Unsere Fahne landet uns voran, in die Zukunft sehen wir Mann für Mann. Wir marschieren gewillt, dann durch Nacht und durch Not, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Mut. Unsere Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod.
Fahnen, Fanfaren, Feiern, Festumzüge. Um den noch abseits stehenden Teilen der Bevölkerung das Bild eines neuen, in nationaler Einigung begriffenen Deutschland vorzuspiegeln, zieht die narzisstische Propaganda alle Register einer theatralischen Massenbeeinflussung. Auch die Künste genießen großzügigste Förderung, so sie nur bereitwillig dem neuen Staate dienten.
Der Darsteller des Wotan und Hans Sachs spricht zu Ihnen.
In allen Tageszeitungen war vor wenigen Wochen zu lesen, dass Deutschlands Führer und Kanzler Adolf Hitler, wie im Vorjahr auch diesmal die augenblicklich stattfindenden Bayreuther Festspiele besucht hat. Für uns, die mitwirkenden Künstler der Festspiele, war dieser hohe Besuch natürlich eine besondere Ehre und Auszeichnung. Wie im Zuschauerraum, so herrschte auch auf der Bühne eine wahre feste Stimmung. Und jeder von uns hat sich in besonderem Maße bemüht, sein Bestes und Letztes zu geben. Zur Ehre unserer deutschen Kunst, deren höchster Schirmherr Adolf Hitler ist. Aber darüber hinaus brachte uns persönlich seine Anwesenheit noch ein herrliches Erlebnis. Wie im Vorjahre hatten wir auch diesmal die hohe Ehre, gelegentlich einer Einladung im Hause Wahnfried unseren geliebten Führer in unserer Mitte zu sehen. Der tiefe und beglückende Eindruck dieser Stunden ist schwer in Worte zu fassen. Wir haben Adolf Hitler im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Diesem genialen, gottbegnadeten Menschen von Mann zu Mann in die Augen sehen, seinen Worten lauschen zu können, ist ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Seine einfache, aber so herzliche und liebenswürdige Art, der ganze Zauber seiner einzigartigen Persönlichkeit strahlt auf uns aus und reißt uns zu uneingeschränkter Bewunderung und Begeisterung hin. Wir wissen und fühlen es, jeder einzelne von uns. Dieser Mann ist auch unser Führer, ist der Beschützer und Förderer auch unserer Arbeit, die der deutschen Kunst geweiht ist. Und darum kann es für uns deutsche Künstler, wie für alle anderen Berufe und Stände deutschen Lebens, am 19. August nur eine Antwort geben auf die Frage, die unser Führer und Kanzler uns stellt. Ein freudiges, unbedingtes, vertrauensvolles Ja.
Diese Emphase des erwachenden, in neuem Selbstgefühl erstarkenden Deutschland wissen Hitler, Goebbels und ihre Gehilfen in die Kampf- und Opferbereitschaft eines Volkes umzumünzen, das sich im Glauben, dem Vaterland zu dienen, in einen der blutigsten Aggressionskriege der Menschheit und schließlich in die eigene Katastrophe führen ließ. Aber auch das Ausland lässt sich von Hitler täuschen, von seinen rhetorischen Bekenntnissen zum Frieden, wie später von der jeweils letzten territorialen Forderung. Der bereits im Oktober 1933 vollzogene Austritt aus dem Völkerbund und der Abrüstungskonferenz, die insgeheime Wiederaufrüstung und die gleichfalls im Widerspruch zum Versailler Vertrag neu eingeführte allgemeine Wehrpflicht kennzeichneten den Anfang der Entwicklung, die unmittelbar in den imperialistischen Revanchekrieg mündete. August 1936, 11. Olympische Spiele in Berlin. Während sich die Sportler aus aller Welt im friedlichen Wettkampf messen, unterstützt das Deutsche Reich mit Waffen, Truppenkontingenten und den Bombengeschwadern der Legion Condor den Staatsstreich des Faschisten Franco im Spanischen Bürgerkrieg. Das Jahr 1935 hatte den Saaranschluss gebracht, der März 36 die Rheinlandbesetzung. Am 12. März 1938 marschieren deutsche Truppen in Österreich ein. Durch die landeseigenen Nationalsozialisten, die 1934 auch den österreichischen Bundeskanzler Dollfuß ermordet hatten, und zuletzt Hitlers diplomatischen Druck auf Schuschnigg, war der Anschluss der künftigen Ostmark systematisch vorbereitet.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!
Nun rollen in gedrängter Folge die Akte eines Gauner- und Gangsterstückes ab, das in der modernen Geschichte ohne Beispiel ist. Eben vom Ausland noch belächelt als der rabaukenhafte Emporkömmling, bestimmt Hitler 1938 das Gesetz des Handelns in Mitteleuropa und verwirklicht Schritt um Schritt seine territorialen Forderungen. Am 27. August 1938 tritt der Generalstabschef des Heeres, General Ludwig Beck, angesichts der Kriegsvorbereitungen Hitlers zurück. Aber noch immer vertraut das Ausland Hitlers Beteuerungen und beschränkt sich auf Beschwichtigungsdiplomatie. Chamberlain, der britische Premier, reist zu Hitler auf den Obersalzberg, um mit ihm über die von Konrad Henlein angeheizte Sudetenkrise zu verhandeln. Auf der Münchner Konferenz 1938 billigen England, Frankreich und Italien die Abtretung der Sudetengebiete an das Reich und ihre sofortige Besetzung durch deutsche Truppen. Hitler und Chamberlain schließen ein Freundschaftsabkommen zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich ab. Im Januar 1939 fordert Hitler vom polnischen Außenminister auf dem Obersalzberg die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich und Litauen tritt unter Druck die Memelgebiete ab. Hitlers Ränkespiel gelingt die Auflösung der Tschechoslowakei und ihre Unterwerfung unter ein deutsches Protektorat. Das großdeutsche Imperium wächst und wächst gen Osten. Stalin aber bestreitet vor dem Kongress der Kommunistischen Partei alle Absichten des Reichs auf die Ukraine als Annäherungsangebot an Hitlerdeutschland. Im August 1939 schließen das Reich und die Sowjetunion einen Freundschaftsvertrag und teilen Polen insgeheim in Interessenssphären auf. Am 1. September 1939, militärisch und strategisch wohlgerüstet, befiehlt Hitler nach dem vorgetäuschten polnischen Überfall auf den deutschen Sender Gleiwitz den Angriff auf Polen. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind.